Ja, wir kommen zum 8. Kapitel. Im 8. Kapitel wird zuerst eine Summe gezogen. In den beiden ersten Versen eine Summe und nachher wird vom neuen Bund gesprochen, vom besseren Bund. Lesen wir zunächst Hebräer 8, die Verse 1 und 2. Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, welche der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Also diese Summe ist eine Zusammenfassung, ein Ergebnis all dessen, was wir bisher gehört haben. Eine Summe der Kapitel 1 bis 7. Wir haben einen solchen hohen Priester. Und dieser hohe Priester hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Und er ist unser Diener geblieben. Er dient noch immer, aber nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel. Also diese Summe ist eigentlich der Abschluss der Kapitel 1 bis 7. Nun, was wird uns in diesen Kapiteln 1 bis 7 gesagt? Rufen wir es uns noch einmal in Erinnerung. Ein solcher hoher Priester, wie ist er? Was haben wir jetzt alles gehört? Ewig. Er ist gerecht. Er ist besser. Bitte? Unveränderlich. Ich habe es nicht gehört. Ja, er ist Bürge, er ist Garant, er bürgt für unser Heil. Er kann uns verstehen. Er ist mit Eid, also bleibend, hoher Priester geworden. Er ist Sohn Gottes. Er ist also göttlich vollkommen, er ist allwissend, allmächtig, er vermag. Er ist aber nicht nur Sohn Gottes, er ist auch Mensch, wahrer Mensch, vollkommener Mensch. Und weil er Mensch ist, kann er uns verstehen. Er ist sündlos, rein, heilig. Und wenn wir all das zusammennehmen und an eine dieser Wahrheiten nach der anderen denken, ja, dann sind einfach unsere Herzen getröstet. Er ist Gott, das heißt, er vermag. Er ist nicht kraftlos. Er ist heilig, er irrt nicht. Er ist Mensch, er versteht uns, er empfindet mit uns. Und er hat sich gesetzt. Was heißt das, dass er sich gesetzt hat? Er hat das Recht, es zu tun. Ja, einen Augenblick, bleiben wir hier noch. Er hat das Recht, sich zu setzen. Wer sitzt? Allein sonst, nur Gott sitzt im Himmel. Er hat sich gesetzt, und das spricht von seiner göttlichen Würde. Ferner bedeutet es, Tobias oder Tobias, wie er in Deutschland sagt, ja, das Werk ist vollbracht, vollendet. Jetzt ruht er nach abgeschlossenem, vollbrachten Werk gearbeitet, nicht mehr an der Erlösung. Dieser Gegensatz wird nachher in Kapitel 10 noch einmal hervorgehoben. Er steht nicht mehr, denn das Werk ist vollbracht, er hat sich jetzt gesetzt. Und wo hat er sich gesetzt? Zur Rechten Gottes. Und wie wird Gott hier, einmal zur Rechten Gottes, was bedeutet das? Zur Rechten? Allmacht? Ja, es ist der Ort der Macht, es ist auch der Ort der Ehre. Setze dich zu meiner Rechten. Er ist der vom Vater geliebte Sohn, der Ehrenplatz. Und wie wird Gott hier genannt? Die Majestät. Nun, die biblischen Autoren wählen ja ihre Ausdrücke bewusst. Was mag ihn bewogen haben, hier nicht einfach zu sagen, er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes, sondern zur Rechten des Thrones der Majestät? Oder woran denkt ihr, wenn ihr das lest? Ein König, ein Herrscher, der Höchste, Ehrentitel, Gaudenz. Ja, und jemand ist auf dem Thron, das ist ja auch wichtig, tatsächlich. Ihm ist alles untertan. Er ist der Höchste, er ist Herrscher, er ist König. Und diesem Thron ist alles untertan. Und jetzt wissen wir, unser hoher Priester sitzt zur Rechten dessen, der auf diesem Thron sitzt. Und er vertritt dort unsere Sache. Er vertritt uns, die wir hier durch alle Schwierigkeiten des Lebens hindurch müssen. Dort vertritt er uns. Das gibt uns doch Trost. Das gibt uns doch Gewissheit. Ja, Bernd? Ja, Offenbarung 3, dort steht das. Er hat sich auf den gleichen Thron gesetzt wie der Vater. Wir können die Stelle ja lesen. Offenbarung 3, Vers 20. Vers 21, Offenbarung 3, Vers 21, da sagt Jesus, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Ja, er sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Einen solchen hohen Priester haben wir. Ja, Matthias? Ja. Er wird einmal siegen, und wenn alle Feinde ihm zum Schemel der Füße gelegt werden müssen, was bedeutet das im Blick auf die Feinde, mit denen wir es zu tun haben? Dass sie auch unter seinen Füßen sind. Und das heißt, dass uns nichts wirklich schaden kann. Es können uns Dinge zwar wehtun, es können uns Dinge sogar beängstigen, können uns Dinge sogar Sorgen bereiten, aber sie können uns nicht wirklich schaden. Dafür verbürgt unser himmlischer Hohepriester zur Rechten des Thrones der Majestät in der Höhe. Alle Feinde sind ihm untertan. Und darum sind wir ja ermutigt, uns bei ihm zu bergen. Und das war den Lesern dieses Briefes doch ein ungeheurer Ansporn. Also jetzt können wir doch nicht mehr hin und her schwanken zwischen, ja, sollen wir uns Aaron zuwenden oder endgültig Jesus zuwenden. Jetzt muss es ihnen doch endgültig klar werden. Wie können wir nur Jesus eintauschen gegen Aaron? Nie und nimmer. Wir liefern uns ihm endgültig an. Und uns ist es, die wir das schon getan haben, zum Trost gesagt, unser Herr, unser hoher Priester, er vertritt uns vor dem allerhöchsten Gott, sitzt auf dem höchsten Thron im Universum, ihm ist alles untertan, alles. Und dann steht im Vers 25, ein Diener des Heiligtums. Ist das nicht ein Widerspruch? Er sitzt auf dem Thron und ist ein Diener. Wo gibt's das? Auf alle Fälle haben wir hier einen Herrscher, der auch ein Diener ist. Und das gibt's ja sonst gar nicht. Ja, genau. Worin dient er? Und wem dient er? Und in welcher Weise dient er? Das ist genau die Frage, die sich jetzt stellt. Er ist ein Diener des Heiligtums der wahrhaftigen Hütte. Also wo dient er? Im Heiligtum. Und wo ist das Heiligtum? Im Himmel, ja. Und das haben wir ja in Kapitel 7 gelesen. Er lebt immer da. Er ist in den Himmel eingegangen für uns und setzt sich jetzt für uns ein, betet für uns, verwendet sich jetzt noch für uns im Himmel. Und so ist er unser Diener geblieben. Er dient uns noch immer. Obwohl er so erhaben ist, obwohl er das Werk vollendet hat. Dann kommen wir zu den Versen 3 bis 13. Hier geht es um den besseren Bund. Denn jeder hohe Priester wird bestellt, um sowohl Gaben als Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas habe, das er darbringe. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, welche dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, gleich wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Einmal nur so weit, bevor wir uns dem neuen Bund selbst aus diesem Jeremia-Zitat zuwenden. Ja, der Herr hat keinen Platz in der alten Ordnung. Das steht in den Versen 3 und 4. Und jetzt merken auch die Leser dieses Briefes, sie merken auch, sie müssen sich entscheiden. Sie müssen wählen. Man kann nicht beides haben. Manche haben wahrscheinlich auch mit dieser Möglichkeit geliebäugelt. Ja, wir können ja an Jesus glauben und er hilft uns und er ist ein wunderbarer hoher Priester. Aber wir können doch auch ein wenig Aaron haben. Und da auch noch dabei sein und das doch auch noch mitbekommen. Es war einfach zu schön im Tempel und überhaupt, dann haben wir es auch leichter mit unseren Mitjuden. Nein, sie müssen sich entscheiden. Der Herr hat keinen Platz im irdischen System, in diesem aaronitischen System. Da hat sein Priestertum keinen Platz in der alten Ordnung. Und der Hebräerbrief zeigt ja immer wieder, ihr müsst wählen. Ihr könnt nicht beides haben. Gesetz und Gnade geht nicht. Ihr könnt nicht beides haben. Aaron und Christus geht nicht. Man kann nicht auf zwei Wegen gleichzeitig gehen. Und das ist auch für uns, wir können das auch gut auf uns anwenden. Unser Herz kann nicht mit geteilten Loyalitäten leben. Wir können nicht Christus und Mammon dienen. Wir können nicht gleichzeitig unsere irdischen Ziele, unseren irdischen Ehrgeiz an erste Stelle setzen und das Reich Gottes. Das geht nicht. Wir müssen wählen. Eine Stelle dazu aus Sprüche 28. Sprüche 28, da steht im Vers 6, besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit wandelt, lauter, besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein Verkehrter, der auf zwei Wegen geht und dabei reich ist. Es kann Vorteile bringen, wenn man zwei Wege miteinander geht, für eine bestimmte Zeit. Aber dann steht im Vers 18, Sprüche 28, 18, wer vollkommen wandelt, wird gerettet werden, wer aber verkehrt auf zwei Wegen geht, wird auf einmal fallen. Geht nicht auf die Dauer. Es wird uns zerreißen oder wir werden fallen. Also ihr müsst euch entscheiden, wen wollt ihr, Aaron oder Christus? Gut. Psalm 125, Vers 1. Lesen wir diesen Vers dazu. Psalm 125, Vers 1. Oder können wir den einmal hören aus der alten Luther-Übersetzung, Hildegund? Ja. Die auf den Herrn harren, werden nie fallen. Wer aber verkehrt auf zwei Wegen geht, wird plötzlich fallen, sicher fallen. Ja. Psalm 125, Vers 1 war das. Und zudem, Hebräer 4, Vers 5, war ja die ganze Ordnung, die Mose einführte, die ganze Ordnung mit Aaron als hoher Priester, war ja nur etwas Vorläufiges, nur ein Schatten. Ein Schatten hat schon seinen Wert, aber nur seinen Wert als Hinweis auf etwas Eigentliches, auf etwas Wirkliches, auf etwas Bleibendes. Und das Wirkliche, das Eigentliche, das Bleibende ist mit Christus gekommen. Er hat also, Vers 6, einen besseren, einen vortrefflicheren Dienst. Ja, er dient uns als hoher Priester im Himmel. Ein besserer Dienst. Das haben wir im Kapitel 7 schon gesehen. Er ist Mittler eines besseren Bundes. Und von diesem besseren Bund soll ab Vers 7 dann die Rede sein. Ein besserer Bund. Und der hat bessere Verheißungen. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Der neue Bund ist wirklich besser, weil er bessere Verheißungen hat. Also die Verse 7 bis 9 zeigen uns die Mängel des alten Bundes. Und nachher die Verse 10 bis 12, die Vorzüge des neuen Bundes. Also Hebräer 8, die Verse 7 bis 9, die Mängel des alten Bundes. Und dann die Verse 10 bis 13, bis 12, die Vorzüge des neuen Bundes. Lesen wir die Verse 7 bis 9. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadelnd spricht er zu ihnen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Hier haben wir also Mängel des alten Bundes. Beachten wir zunächst im Vers 7, wie der Autor, wie Paulus die gleiche Logik verwendet wie im vorhergehenden Kapitel. Dort sagt er, wenn das aaronitische Priestertum vollkommen gewesen wäre, hätte doch Gott nicht von einem anderen Priestertum gesprochen. Und hier sagt er, wenn der erste Bund tadellos gewesen wäre, hätte Gott nicht von einem anderen Bund gesprochen. Er spricht von einem neuen Bund und macht damit deutlich, dass der Gesetzesbund nicht bleiben konnte. Er war von Gott nie gedacht, um immer zu bleiben. Er hatte eine ganz bestimmte Aufgabe. Aber er hatte nicht die Macht, die Fähigkeit, der alte Bund hatte nicht die Macht und die Fähigkeit, die Teilnehmer dieses Bundes vollkommen zu machen. Ja, was konnte der alte Bund nur tun? Das war sein Zweck. Ja, Beatrice? Die Sünden aufdecken. Zeigen, wie schuldig, wie verloren der Mensch ist. Aber er konnte nicht Leben geben. Und so lesen wir in den Versen 8 und 9 dieses Zitat aus dem Propheten Jeremia, Jeremia 31. Jeremia hat diesen neuen Bund angekündigt. Es kommen Tage, da werde ich einen neuen Bund errichten. Wie war der alte Bund? Vers 9. Wie begann der? Mit, bitte? Mit Schlachtopfern? Ja, die gehörten dazu. Aber schauen wir uns jetzt in Vers 9 an. Wie? Ja, der alte Bund begann damit, dass Gott macht einen Bund mit diesem Volk. Gott nahm das Volk an seiner Hand. Also die Sache begann wirklich mit Gott. Also auch den alten Bund hatte nicht die Israeliten sich ausgedacht. Er kam wirklich von Gott. Und er ergriff die Väter bei der Hand und führte sie aus Ägypten heraus. Und das erklärt, warum das Volk auch tatsächlich aus Ägypten herauskam, denn dort war Gott der Handelnde. Wer im August her war, kann sich erinnern an das 2. Mosebuch. Dort wird das sehr eindrücklich gezeigt. Und dort lernen wir an diesem Beispiel, wie Gott in der Errettung wirkt. Gott ergriff das Volk und führte es heraus. Aber dann hatte dieser Bund einen zweiten Teil. Das Volk musste Gott auch die Treue halten. Und das war die schwache Seite dieses Bundes. Nicht, dass Gott schwach gewesen wäre, sondern der Bundespartner Gottes war schwach. Unfähig, in diesem Bund zu bleiben. Sie blieben nicht in meinem Bund. Und dann steht hier so, ich kümmerte mich nicht um sie. Also das heißt, sie mussten sich bewähren, ob sie den Bund halten würden. Und ich würde einmal zuschauen, wie sie das tun. Und ihnen dabei nicht helfen. Und so wurde ganz deutlich, sie konnten ihn nicht halten. Und wenn der Mensch noch etwas auch beitragen muss zur Errettung, dann ist die Sache verloren. Also der alte Bund, er begann ja mit Gottes Wirken. Gott tat sein Teil, nachher musste der Mensch sein Teil tun. Und das war die schwache Seite. Und das konnte nicht halten. Und im neuen Bund, ja, was sind die Vorzüge des neuen Bundes? Und jetzt können wir hier aufzählen. Ich habe hier die Stichworte festgehalten. Die Vorzüge des neuen Bundes. Beachten wir, dass in den Versen 10 bis 12 da wird als Handelnder nur noch Gott erwähnt. Im alten Bund sind zwei, die handeln. Gott sagt, ich mache deinen Bund, ich ergriff euch. Und nachher heißt es, und sie, was machten sie? Sie machten auch etwas, ja, sie versagten. Sie blieben nicht im Bund. Ja, wenn der Mensch etwas beitragen muss zur Errettung, sein Teil dazu beitragen muss, dann ist die Sache verloren. Weil der Mensch ist nicht vermag. Er ist hilflos, er ist kraftlos. Und so muss Gott alles tun. Und im neuen Bund, in den Versen 10 bis 12, da sehen wir, der Handelnde ist hier immer Gott. Das ist jetzt wieder Grammatik. Wirklich Grammatik. Wer ist das Subjekt, wer ist der Handelnde? Immer Gott. Dies ist der Bund, den ich errichten werde. Und dann Vers 10 weiter, ich gebe meine Gesetze in ihren Sinn. Ich schreibe auf ihre Herzen. Ich werde ihnen zum Gott sein. Und dann die Folge, sie werden mir zum Volk sein. Also hier handelt Gott. Er tut hier alles und die Folge ist, dass das Volk Gottes Volk ist, Gottes Volk bleibt. Ich gebe, meine Gesetze in ihren Sinn. Ich schreibe sie auf ihre Herzen. Nun, das ist nicht das erste Mal, dass wir vom Herzen lesen im Hebräerbrief. Ihr erinnert euch, Kapitel 3 und 4. Dort haben wir gesehen, dass es um das Herz geht. Wie ist das Herz? Wenn das Herz verstockt ist, ja, wenn das Herz böse ist, wenn das Herz verstockt ist, dann ist es um den Menschen geschehen. Denn vom Herzen aus geschehen alle seine Handlungen, seine Taten. Und darum sorgt Gott im neuen Bund dafür, dass das Herz anders wird. Er verändert das Herz. Was ist das Herz? Wie könnte man das umschreiben? Das habe ich so in diesem Rahmen schon verschiedentlich gefragt. Ihr erinnert euch vielleicht, der Kern, so kann man sagen, das ist der Kern des Menschen. Die innerste, die Schaltzentrale des Menschen, ja, die Schaltzentrale seiner Persönlichkeit. Das ist da, ja, Gaudenz. Das Wesen des Menschen, ja, liegt, ja, das Herz des Menschen bestimmt auch das Wesen des Menschen, so könnte man auch sagen. Matthias? Ja, die Seele ist umfassender. Denn wir könnten letztlich sagen, das Herz ist der Sitz des Willens. Das ist da, wo wir Ja und Nein sagen. Da, wo die Entscheidungen fällen, das ist das Herz. Und zur Seele kommt noch mehr dazu, kommt auch Verstand dazu, Gefühl dazu. Seele ist umfassender. Matthias? Ja, denn ja, Sprüche 4, 23. Behüte dein Herz mehr als alles, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Ja, wir schlagen diesen Vers auf. Sprüche 4, Vers 23. Ja, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, steht in meiner Übersetzung. Also, was im Herzen geschieht, was da für Entscheidungen gefällt werden, das legt die Ausgänge unseres Lebens fest. Da stellen wir die Weichen. Und darum müssen wir das Herz mehr beachten als alles andere. Und wenn Gott nun dafür sorgen will, dass sein Volk gerettet wird und auch gerettet bleibt, dann muss er das Herz des Volkes verändern. Und wir können es einmal etwas drastisch ausgedrückt so sagen, Gott selbst besetzt unser Herz. Durch sein Wort. So dass wir dann das wollen, was Gott will, dass wir anfangen, das zu lieben, was Gott liebt, dass wir anfangen, das zu verabscheuen, was Gott verabscheut. Wir bekommen ein Herz, das von Gott regiert ist. Und das wirkt Gott im neuen Bund. Ich schreibe mein Gesetz auf ihre Herzen. Meinen Willen schreibe ich ihnen ins Herz, sodass sie das wollen, was ich will, das lieben, was ich liebe, das verabscheuen, was ich verabscheue. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. So bleiben wir sein Eigentum. Das ist genau das Gegenteil von dem, was im alten Bund stand und ich kümmerte mich nicht um sie. Ich überließ sie einmal sich selbst. Hier überlässt Gott uns nicht mehr uns selbst. Ja, der neue Bund ist besser. Er ist vorzüglicher. Er ist gewiss, er ist fest. Er hält, er bleibt. Darum gibt es nach dem neuen Bund keinen weiteren. Der ist nämlich tadellos, unverbesserlich. Den kann man nicht verbessern. Unverbesserbar. Ja, David? Haha, gut, gut. Was ist Freiheit? Die Frage gefällt mir. Was ist Freiheit? Denn man könnte ja dann meinen, ja, sind wir dann noch frei? Sind wir dann noch frei? Wenn Gott uns so verändert, dass wir das wollen, was Gott will. Und dass wir das lieben, was Gott liebt. Freiheit hat ja immer eine Seite des Freisein von etwas und dann Freisein für etwas, Freisein zu etwas. Moment noch. Frei sein von etwas, frei sein zu etwas. Nun, wir verstehen das sicher gut, was Rahel sagte. Wir waren geknechtet unter die Sünde, jetzt sind wir frei von diesem Zwang, das Böse zu tun. Frei vom Bösen, frei vom Drang zu sündigen. Frei wozu? Frei das zu tun, was Gott will. Jetzt, wenn wir einmal fragen, wie Gott selbst ist. Nun, Gott ist ganz sicher die einzig wirklich freie Person im Universum. Absolut frei, vollständig frei. Nun ist es so, dass Gott deshalb weniger frei ist, weil er gewisse Dinge nicht tut und nicht tun kann. Gott kann Böses nicht tun, Gott kann nicht lügen. Ist er deswegen weniger frei? Nein. Sondern Freiheit heißt, dass wir nach unserer Natur handeln wollen und handeln können. Der Sünder ist eigentlich nur in einer Richtung frei. Nämlich frei, das Böse zu wählen und das Böse, die Sünde zu tun. Und darum ist das eine Freiheit, die eigentlich Knechtschaft heißt. Und wir sind jetzt befreit worden, so dass wir nach unserem neuen Herzen das Gute lieben, das Gute wollen und am Ende, letztlich, das Böse gar nicht mehr tun können. Wir können nicht mehr sündigen. Letztlich. Das beginnt mit der Wiedergeburt. Die neue Natur kann nicht sündigen. Nun, weil wir noch im Fleisch sind, können wir immer noch Sünden begehen, ist klar. Aber die neue Natur kann nicht sündigen. Und wir werden einmal im Himmel sein und dort werden wir nicht mehr sündigen können. Wird es gar keine Gelegenheit geben. Wir werden dann nur noch die neue Natur haben und wir können dann nur noch das tun, was Gott will. Und das nennt Paulus, wisst ihr, wie Paulus das nennt? Das nennt er die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die höchste Form der Freiheit. Dass wir nur noch das Gute wollen und all das Gute ungehindert tun können. So ist das also nicht. Mangel an Freiheit. Dass Gott unser Herz so verändert, dass wir das Gute lieben und auch das Gute tun. Das ist Zunahme an Freiheit und das führt zur vollendeten Freiheit, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und wir werden in der Herrlichkeit nur noch das tun können und auch nur noch das tun wollen, was Gott will. Und das beginnt mit der Wiedergeburt. Und im neuen Bund macht Gott unser Herz neu. Schreibt auf unser Herz seinen Willen, seine Absichten. Dann ein weiterer Vorzug des neuen Bundes. Den habe ich hier nicht aufgeführt. Aber im Vers 11 steht der, ein weiterer Vorzug des neuen Bundes gegenüber dem alten. Was finden wir hier? Ja, richtig. Keiner wird den anderen lehren, wie war es denn im alten Bund? Ja, gut, einmal das. Und wer lehrte wen im alten Bund? Ja, der Priester lehrte das Volk selber hatte keinen direkten Zugang zur Erkenntnis Gottes. Der Priester musste sie immer lehren. Ein Gesetz vorlesen, erklären und lehren. Und wie ist es im Neuen Bund? Der Heilige Geist lehrte und wen lehrt er? Alle. Alle, die zum Neuen Bund gehören. Alle. Nun, das schließt nicht aus, dass wir uns trotzdem gegenseitig belehren. Paulus spricht ja davon im Kolosserbrief, im Epheserbrief, dass wir uns gegenseitig belehren, ermuntern, trösten, dass es auch Lehrer gibt in der Gemeinde. Aber im Prinzip ist es so, dass jeder von uns selbst lernt von Gott. Durch Gottes Wort, durch Gottes Geist. Und darum ist es ja auch so, dass wir schon von Lehrern manches lernen. Aber nicht alles. Manchmal glauben wir nicht, was sie sagen. Und wir merken, halt, so sagt es die Bibel nicht. Und das müssen wir auch. Also jeder ist persönlich im neuen Bund von Gott befähigt, hat dieses Vorrecht, dass jeder persönlich lernen darf. Im Wort Gottes, durch Gottes Geist. Und so gibt Gott einem jeden von uns persönlich auch die Gewissheit, ich bin Gottes Kind, Gott hat mir die Sünden vergeben, ich habe ewiges Leben. Wir brauchen nicht einen Mittler, einen Priester, zu dem wir gehen und der uns nachher sagt, jetzt sind dir die Sünden erlassen. Wir bekennen dem Herrn und er vergibt uns und wir haben persönlich die Zusage, uns ist vergeben. Außer dieser Stelle noch eine Stelle aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 6. Vers 45, Johannes Kapitel 6, Vers 45, da sagt Jesus, es steht in den Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das ist ein Zitat aus Jesaja, Jesaja 54, 13. Also die Propheten haben geweissagt vom neuen Bund und zum neuen Bund gehört, dass alle von Gott gelehrt sind. Dann noch eine Stelle, der erste Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 26 und 27. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 26 und 27. Dies habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Hier geht es im Zusammenhang um ihr Lehrer, um Antichristen. Der Heilige Geist in uns, in jedem Kind Gottes, belehrt das Kind Gottes, sodass ein Kind Gottes auch wissen kann, das ist eine falsche Lehre, das ist ein falscher Lehrer. Ihm dürfen wir nicht folgen, ihm dürfen wir nicht gehorchen. 1. Johannes 2, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 26 und 27. Epheser 1, ja? Ja, bitte, kannst du die lesen, die beiden Stellen? Ja, danke. Das zeigt auch, dass die Christen in den Gemeinden, sie wurden so gelehrt und sie verstanden das auch, dass jeder wusste, Gott lehrt seine Kinder jedes persönlich. Das macht uns nicht zu Individualisten, aber es macht uns jeden persönlich vor Gott verantwortlich. Und so ist das nicht ein leeres Schlagwort, sondern das ist eine neutestamentliche Wirklichkeit, allgemeines Priestertum. Im neuen Bund sind alle Priester. Im neuen Bund haben wir alle den freien Zugang zu Gott, alle den freien Zugang zu seinem Wort. Das ist ein wunderbares Vorrecht und wir sollten dieses Vorrecht auch entsprechend nutzen. Wir können es nicht hoch genug schätzen. Und dass wir es hoch schätzen, das beweisen wir damit, dass wir persönlich auf das Wort Gottes lesen, persönlich darüber nachdenken, persönlich ein Gebetsleben führen und so auch persönlich das ausleben. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir das konsequenter täten, hätten wir viel weniger irrige und absonderliche Strömungen, die immer wieder die Christenheit hin und her wirfen. Das müsste gar nicht sein in dem Ausmaß. Denn im neuen Bund ist es wirklich so, sie alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Das sind Vorzüge des neuen Bundes und dann ein letzter Vorzug im Vers 12. Ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Das ist wunderbar, dieser Gegensatz zum alten Bund. In Kapitel 10 wird das dann gesagt, im alten Bund haben die Opfer den Menschen eigentlich immer nur gezeigt, die Sünden sind noch nicht weg. Darum muss man wieder opfern. Und jedes Mal, wenn man neu opferte, sagte man damit eigentlich die Sünden. Das Problem ist nicht gelöst. Aber im neuen Bund ein Opfer und seither gedenkt Gott unserer Sünden nicht mehr. Sind vergeben. Getilgt. Wir sind reingewaschen. Und wir verstehen darum den Vers 13 am Schluss des Kapitels, in dem er sagt, einen neuen hat er den ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist im Verschwinden nahe. Das Alte muss weichen vor dem Neuen. So, heute Nachmittag dann Fortsetzung.